HR Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Und das sind unsere Themen. Mut im Briefkasten. Die Hessen-Nassauische Evangelische Kirche schickt ihren Mitgliedern einen Brief. Abgrenzung muss sein, die christlichen Kirchen und die AfD. Und in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema, da geht es heute um Aha-Erlebnisse und um die Lust an der Erkenntnis. Jeder Mensch kennt Situationen im Leben, in denen der Mut fehlt und womöglich Angst den Körper lähmt. Angst vor Spinnen, Angst zu versagen, Angst vor der Zukunft. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau will dagegen Mut machen. In diesen Tagen schickt sie an alle evangelischen Haushalte einen Brief, Impulspost genannt, mit Anregung zum Nachdenken. Anne-Kathrin Hochstrat hat sich die Impulspost schon mal genauer angeschaut.
Ein grasgrüner Briefumschlag, der sich zu einem großen Brief entfalten lässt. Vorne drauf die Frage, was kommt morgen? Innen drin erklären verschiedene Betroffene, wovor sie Angst haben und wie sie damit umgehen. So sieht sie also aus, die neue Impulspost der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau. Annegret Puttkammer, die Pröbstin für Nord-Nassau, hat die Impulspost mitentwickelt und ist damit auf einen Trend der Zeit eingegangen.
Es war, als wir Anfang 2017 überlegten, ein Thema, das sehr weit oben schwamm, weil viele Menschen große Sorgen hatten. Was wird im Zuge der Bundestagswahl, was wird werden nach der Wahl von Donald Trump in Amerika? Aber auch, wie gehen wir mit den vielen Menschen um, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind? Da haben wir viel Verunsicherung erlebt und uns ist deutlich geworden, es ist ein urchristliches Thema. Wie gehen wir mit Belastungen, mit Ängsten um? Was können wir da tun? Und was kann auch der Glaube einem hier an Hilfestellung geben?
Die Aktion zeigt, dass Angst unterschiedlich sein kann. Von der Angst zu scheitern, über die Angst, geliebte Menschen zu verlieren, bis hin zur Angst davor, dass sich die Gesellschaft ändert. Kaum jemand spricht gerne über seine eigenen Ängste, erklärt Kirchenpräsident Volker Jung in dem Schreiben. Das soll einen Anlass bieten, um über die eigenen Ängste und auch gesellschaftliche nachzudenken.
Das sind ja Dinge, die im Moment diskutiert werden. Und da halten wir es für wichtig, genau hinzuschauen und Ängste nicht stärker zu machen. Wir möchten, dass Menschen miteinander über diese Ängste reden und dabei auch in den Blick nehmen, dass es auch nicht gut ist, wenn man Ängste verstärkt und auch mit Ängsten Politik macht.
Die Vertreter der Kirche machen indirekt also auch die Politik zum Thema. Probleme müssten benannt werden, sie dürften aber nicht benutzt werden, um mit Angst Politik zu machen, erklärt Volker Jung. Aber die Aktion soll auch Mut machen. Glauben und Mut machen gehört auch für den Kirchenpräsidenten ganz eng zusammen.
Wir sind der Überzeugung, dass das im Glauben zu finden ist. Die große Botschaft der Bibel heißt, fürchte dich nicht. Und dass diese Botschaft Menschen erreicht und ihnen innerlich Halt gibt, sich in den Ängsten nicht zu verlieren, das ist unser Ziel.
Die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau hat sich also viel vorgenommen. Neben einer Warnung davor, die Angst für Politik zu benutzen, wendet sich die Aktion auch den Menschen zu, die wegen ihrer Angst Hilfe benötigen. Hier können die Telefonseelsorge, aber auch die Kirchengemeinden vor Ort helfen.
Fürchte dich nicht. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau will Mut machen in unsicheren Zeiten und hat an alle evangelischen Haushalte einen Brief geschrieben. Anne-Kathrin Hochstrat berichtete. In gut 2,5 Wochen beginnt in Münster der Katholikentag. Suche Frieden, so das Motto. Im Moment wird allerdings noch heftig gestritten. Vor allem um eine Veranstaltung, zu der unter anderem der religionspolitische Sprecher der AfD eingeladen ist. Auch die Kirchen in Hessen fragen sich angesichts des bevorstehenden Landtagswahlkampfs, wie umgehen mit der AfD. Der katholische Publizist und Politikwissenschaftler Andreas Püttmann hat dazu eine dezidierte Meinung. Mein Kollege Klaus Hofmeister und ich haben mit ihm darüber gesprochen.
Herr Püttmann, ist die Alternative für Deutschland, die AfD, eine christliche Partei?
Da gibt es unterschiedliche Kriterien und Perspektiven. Man könnte natürlich von der Selbstaussage ausgehen, aber da kommt man auch schon nicht weiter, weil Frau Weidel sagt, die AfD ist die einzige christliche Partei in Deutschland und Herr Gauland sagt, wir sind keine christliche Partei, sondern eine deutsche Partei und fügt dann hierzu, er würde sogar das Programm der Kirchen bekämpfen, wenn die Flüchtlingspolitik Angela Merkels, also die Unterstützung dieser Politik, dazugehöre. Mhm. Also da kommen wir schon nicht weiter. Dann kann man ins Programm schauen. da irritiert, dass die AfD sich nur zu einem differenzierten Menschenbild bekennt. Man kennt ja schon den Begriff Menschenbild in der Politik kaum ohne den Zusatz christlich. Und dass man ausgerechnet bei dieser häufigsten Form der politischen Erwähnung des Christentums zurückscheut, ist doch schon mal bemerkenswert. Dann stellt man fest, beide große Konfessionen haben eigentlich einhellig sich von Anfang an scharf abgegrenzt. Und katholischerseits gibt es auch ein theologisches Gutachten von Sozialethikern der Universitäten Münster und München. Und die kommen zu dem Schluss, ich darf vielleicht den Kernsatz mal zitieren: Bei nahezu allen Themen, die in unserer Analyse berücksichtigt wurden, zeigen sich tiefgreifende Differenzen zwischen der Programmatik der Partei Alternative für Deutschland und der Sozialverkündigung der katholischen Kirche.
Aber es gibt dann ja immer wieder diesen Einsatz für die Werte des christlichen Abendlandes. Wie geht das zusammen?
Also bei den Werten würde ich dann erstmal nachfragen, was sind denn aus Ihrer Sicht überhaupt christliche Werte? Und dann werden die meisten schon ins Stottern geraten. Wenn ich das mal von der tugendethischen Seite aus betrachte und frage, was bringt das Christentum eigentlich hervor, was sind seine schönsten Früchte, dann komme ich doch zunächst auf die Nächstenliebe, die Einfühlung, das Mitgefühl, dann auf die Gelassenheit. Romano Guardini sagte mal, Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Und auf die christliche Demut, ja, dass man sich bewusst ist, selbst nur begrenzt zu sein in seiner Erkenntnis und schwach zu sein in seiner menschlichen Natur. Und wenn ich diese drei schönsten Früchte des Christentums nehme und vergleiche ich jetzt mit dem Rechtspopulismus, dann sehe ich die exakte Antithese jeweils, nämlich Empathielosigkeit, Daueraufgeregtheit und Hybris. Und bei den Werten findet man eben auch nicht viel, also beispielsweise der Wert der Freiheit. Wenn die AfD die Religionsfreiheit Muslimen praktisch abstreitet, weil sie den Islam als politische Ideologie betrachtet. Also auch bei den Werten würde ich dann mal gerne hören, worum es geht. Im Grunde genommen betrachtet die AfD das Christentum als einen Ordnungsfaktor und kulturellen Identitätsmarker.
Der Katholikentag in Münster steht bevor und dort wird es ein Podium geben. Da ist auch der kirchenpolitische Sprecher der AfD eingeladen. In Parallele, dass alle kirchenpolitischen Sprecher der Bundestagsparteien eingeladen sind. Aber noch 2016 beim Katholikentag in Leipzig gab es eine klare Ablehnung, Entschluss des Präsidiums, kein AfD-Vertreter auf einem Katholikentagspodium. Was wäre für Sie die richtige Strategie an dieser Stelle?
Also ich habe immer die Meinung vertreten, zunächst mal klare inhaltliche Abgrenzung, zweitens dialogbereit gegenüber jedem zu sein. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wo ich meine, dass der Katholikentag eine kapitale Fehlentscheidung getroffen hat und entsprechend laut sind ja auch die Proteste, ich muss Rechtspopulisten nicht neue Räume der Agitation eröffnen, indem ich ihnen kirchliche Mikrofone vor die Nase halte. Das halte ich für unverantwortlich, das halte ich auch für naiv. Damit verbindet sich ja meistens die Vorstellung, man könne dann irgendwie ultimativ jetzt einen Rechtspopulisten entzaubern. Da tun sich dann besonders gerne auch katholische Journalisten hervor mit dieser Inklusionsstrategie, die aus der Kirche am liebsten eine Talkshow machen würden. Also das halte ich für den liberal-katholischen Sündenfall, um das mal ganz klar zu sagen. Und das Argument, dass man vermeiden wolle, dass die AfD sich als Opfer präsentiert, ist auch fadenscheinig, weil, also ich glaube, dass es subjektiv ernst gemeint ist, aber sie tut es doch sowieso. Durch die Einladung wird sie es jetzt tun, weil im Vorfeld diese Diskussion losgebrochen ist und man sich jetzt auch als die verfolgte Unschuld inszenieren kann, wegen der Kritiker dieser Einladung. Und sollte es in der Halle dann auch Unmutsbekundungen geben, und man sollte da in die Mangel genommen werden von den anderen Mitdiskutanten, da wird man sich auch als Opfer inszenieren. Also ob sie einladen oder nicht einladen, die Selbstviktimisierung ist gewissermaßen ein Grundcharakteristikum dieser ganzen im tiefsten narzisstischen Bewegung, um jetzt mal auch auf tiefere Urgründe zu kommen. Und interessanterweise charakterisiert Papst Franziskus in Evangelii Gaudium, Ziffer 93 bis 97, genau diese Brutstätten, aus denen ein katholisch drapierter Rechtspopulismus etwa hervorgeht, als im Grunde narzisstische Bewegung mit einem narzisstischen und autoritären Elitebewusstsein. Da ist kein Eifer mehr für das Evangelium, schreibt er, sondern der unechte Genuss einer egozentrischen Selbstgefälligkeit. Mhm. Und dazu gehört immer Selbstviktimisierung.
Eine klare Abgrenzung der Kirchen von den inhaltlichen Positionen der AfD fordert der Politikwissenschaftler und katholische Publizist Andreas Püttmann. Das war ein Auszug aus einem längeren Gespräch der hr-Kirchenredaktion mit ihm. Das vollständige Gespräch können Sie heute um 11.30 Uhr in hr2 Kultur hören.
hr Info. Himmel und Erde.
Der Überfall auf einen jungen Israeli, der in Berlin geschlagen und beschimpft wurde, weil er mit einer Kippa durch die Straße lief, hat für große Empörung gesorgt. Antisemitismus darf nicht geduldet werden und muss auch von Muslimen bekämpft werden. Das genau hat sich ein kleiner Verein in Berlin vorgenommen. Er bildet junge Muslime aus als Multiplikatoren gegen Antisemitismus unter Muslimen.
Seda Çolak passt nicht ins Klischee. Die 26-jährige Deutsch-Türkin trägt einen grünen Hijab, ein grünes Kopftuch und geht regelmäßig in die Moschee. Gleichzeitig kämpft sie gegen Judenfeindschaft.
Die Reaktion, die ich am meisten bekomme, ist: Warum setzt du gerade dich gegen Antisemitismus ein?
Skepsis und Misstrauen schlagen der Muslime allerdings nicht nur innerhalb der Migranten-Community entgegen.
Auch die Mehrheitsgesellschaft ist irritiert, wenn ich erzähle, was ich mache, weil das Bild vom muslimischen Antisemiten so verfestigt ist, dass sie nicht verstehen, warum ich das eigentlich mache.
Seda Çolak ist Multiplikatorin gegen Antisemitismus. 2 Jahre lang hat sie in einem Berliner Modellprojekt gelernt, wie sie türkisch- und arabischsprachige Jugendliche über antijüdische Vorurteile aufklären kann. Und das alles nebenbei, zusätzlich zu ihrem Philosophiestudium. Woher stammt ihre Motivation? Çolak hat selbst Diskriminierungen erlebt.
Das kann sein, dass ich bei der ersten Begegnung gefragt werde, ob ich Deutsch spreche oder ob ich die Person verstehe, bis hin zu: Gehen Sie wieder zurück in Ihr eigenes Land, Terroristin, auf der Straße, in der U-Bahn, beim Einkaufen.
Zudem hatte Çolak in ihrer Schulzeit den Leistungskurs Geschichte belegt und dort von der Diskriminierung und Vernichtung einer anderen Minderheit erfahren, den Juden. Die Muslima las viel über den Holocaust, hörte aber gleichzeitig im Alltag antisemitische Bemerkungen von migrantischen wie auch von deutschstämmigen Jugendlichen. Meistens ging es darum, dass Juden angeblich zu viel Geld oder zu viel Macht besitzen.
Das variiert von Verschwörungstheorie zu Verschwörungstheorie.
Klischees aufbrechen und Judenfeindschaft bekämpfen, das hat sich der Träger der Multiplikatorenausbildung auf die Fahnen geschrieben, die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Vorstandsvorsitzender Derwisch Hisace will die neuen Toleranzbotschafter in migrantischen Schulklassen und Religionsgemeinden einsetzen.
Unsere Jugendlichen haben eine Art Community-Anbindung, Community-Zugehörigkeit. Das heißt, sie kennen teilweise Leute in den Moscheen persönlich. Echte, lebendige Kontakte, Beziehungen, von denen man profitieren kann, um einen Anfang zu machen.
Nun haben die ersten 7 muslimischen Multiplikatoren öffentlich ihre Abschlusszertifikate erhalten. Sausan Çebli, die Berliner Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, lobte dabei den Mut der Teilnehmer.
Dieser Kampf gegen Antisemitismus muss auch ein Kampf der Muslime sein, weil hier geht es um mehr als nur Schutz jüdischer Mitbürger. Hier geht es um eine existenzielle Frage, finde ich. Hier geht es um den Schutz unserer Demokratie. Ihr kämpft gegen Hass und Intoleranz und setzt euch für ein offenes und vielfältiges Berlin ein. Euer Engagement, das ist Vorbild für alle.
Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus in Berlin bildet junge Muslime aus als Multiplikatoren gegen Antisemitismus unter Muslimen. Jens Rosbach berichtete. Kennen Sie diesen Moment, dieses Gefühl, wenn Sie lange an einem Problem rumgeknobelt haben und plötzlich tut sich eine Lösung auf? Oder Sie verstehen plötzlich einen Zusammenhang, der Ihnen schon länger Rätsel aufgegeben hatte? Das sind so Aha-Momente, über die wir uns oft so richtig freuen können. Und um diese Aha-Momente und die Lust an der Erkenntnis geht es heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Kinder können solche Aha-Momente besonders genießen. Sie erleben sie vielleicht auch besonders oft, wenn sie so Stück für Stück ihre Welt erkunden. Im Wiesbadener Museum Schloss Freudenberg will man die Kinder dabei unterstützen. Die Museumsleute sind überzeugt, Erkenntnis muss Freude machen.
Hier ist Sand überall.
Auf Sandboden steht eine Art einbeiniges Tischchen aus Metall. Arash Neshadust streut etwas Sand auf die viereckige Tischplatte. Dann holt er aus einem Kasten an der Wand einen Cellobogen. Neshadust streicht mit dem Bogen über die Tischkante. Daniel, Clara, Emil und Theo bekommen große Augen.
Der hat ein Muster gemacht. Der hat ein Schild gemacht.
Jetzt habe ich einen anderen Ton gemacht.
Dann wird es ein Kreuz.
Die Sandkörner fangen an zu hüpfen. Einige Millimeter hoch, fast wie elektrisiert oder wie Kohlensäure im Wasserglas. Wie von Zauberhand sortieren sich die Sandkörner dann zu einem Muster. Sie bilden Diagonalen, Halbkreise oder ganz abstrakte, verschlungene Bögen. Schön.
Eine Sonne!
Die Kinder fassen an die Tischplatte. Sie vibriert, genauso wie der Cellobogen.
Meine Finger haben so gezittert. Das fühlt sich so an, als würde ich mit meinen Fingern auch springen.
Eine Erkenntnis, Ton und Vibration sind verbunden. An der nächsten Station werfen Claras Hände und Daniels Kopf bunte Schatten. Treffen sich ein gelber und ein blauer Schatten, entsteht ein grüner. Den Kindern ist klar, normalerweise sind ihre Schatten
so schwarz.
Aber jetzt?
Blau. Die Farben ändern sich die ganze Zeit. Ja. Orange, gelb, grün und rosa.
Wie kann das sein? Ein Prinzip ist immerhin klar.
Die Lichter, die leuchten auf den Leinwand und dadurch entsteht ein Schatten.
Schauen und Staunen ist ein wichtiges Element für Fragen und dann auch für Erkenntnisse, sagt Neshadust.
Das Kind erlebt die Farbe. Es spürt diesen Impuls in sich, es interessiert mich. Und wenn das bei einem Kind da ist, also das Kind neugierig ist, etwas spannend findet, dann ist es bereit zu lernen. Lernen durch, ich tue es.
Das Spielerische, die Freude dabei, wird auf Schloss Freudenberg ganz groß geschrieben.
Aha-Erlebnisse im Museum. In Schloss Freudenberg lernen Kinder das Staunen und entwickeln Lust an der Erkenntnis. Andrea Bohnhagen berichtete davon. Und wie ist das bei den Großen? Wo finde ich heute Erkenntnis? Unser Reporter Michael Pschribilla hat sich mal auf den Weg gemacht zur Universität in Kassel und hat gefragt, kann man hier Erkenntnisse sammeln? Wo gibt's Aha-Erlebnisse?
Weiß ich gerade nicht. Ich würde erstmal schnell mein Fahrrad zu Ende reparieren wollen, bevor ich über sowas nachdenke, ehrlich gesagt.
Ich würde sagen, man lernt auf jeden Fall viel über sich. Also ich habe immer ein sehr schönes Gefühl, wenn ich auf den Campus komme. Fühle mich sehr wohl und merke, hier gehöre ich auch irgendwo hin. Ich möchte studieren. Und ich denke, das ist so eine wichtige Erkenntnis irgendwie, dass man mitten in seiner Jugend steckt, seinen Weg hier irgendwie geht, der einen dann irgendwie in die Zukunft führt.
Jeden Tag, wenn du in die Vorlesung gehst, gewinnst du neue Erkenntnisse, ne, im Idealfall. Oder halt neue Fragen. Die Prüfung zeigt dann, ob es wirklich funktioniert hat.
Hattest du schon mal hier an der Uni irgendwie ein besonderes Aha-Erlebnis? Ist dir mal so ein Licht aufgegangen?
Ja, das kommt eigentlich relativ regelmäßig. Da gibt es dann irgendwie eine Verbindung, die sich dann schließt zwischen zwei Themen und dann kommt die Erkenntnis.
Zum Beispiel?
Keine Ahnung.
Ja, ich denke schon, dass die Uni ein Ort der Erkenntnis sein kann. Also ich meine vor allem die Universität, weil man probiert sich ja vor allem auch an der Universität selbst zu finden und sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und macht sich auch Gedanken, wo will ich hin, was will ich erreichen. Es ist definitiv ein Ort der Erkenntnis.
Ich glaube, das ist nicht unbedingt der Hörsaal, weil im Hörsaal gibt man sehr viel Information und das richtige Verarbeiten dieser Information ist da eher dann entweder im Studierzimmer oder in der Bibliothek, also beim sozusagen Wiederholen des Ganzen. Das muss ich erst verfestigen sozusagen. Da kommen die Aha-Effekte her.
Also wenn man sich mit Menschen unterhält, hat man vielleicht am ehesten eine Erkenntnis. Aber kann natürlich auch sein, dass man nach einer langen Lernsession der Bibliothek eine Erkenntnis hat.
Ich glaube, es eignet sich auch deswegen gut, weil halt viele verschiedene Fachrichtungen aufeinandertreffen und man dann auch mal Leute kennenlernt, die Welt halt aus einem anderen Blickwinkel sehen und das für einen dann auch ganz spannend sein kann.
Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, so wie man in einer großen Gruppe agiert, im Team, aber auch vom Inhalt her, ne? Also wir studieren soziale Arbeit, wie das zusammenhängt mit Politik, mit Gesellschaftssystemen.
Das ist ja auch vielleicht eine Form von Erkenntnis, so, dass man auf einmal erkennt, ja, vielleicht ist das eigentliche Arbeitsleben auch weniger stressig als der Unibetrieb.
Unser Reporter Michael Pschribilla war auf der Suche nach einem Ort der Erkenntnis. An der Uni in Kassel ist er ganz offenbar fündig geworden. Wissen Sie noch, was das archimedische Prinzip ist? Wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Der Physikunterricht dürfte ja auch schon ein paar Jahre zurückliegen. Das archimedische Prinzip erklärt zum Beispiel, warum Schiffe schwimmen. Denn der Auftrieb eines Körpers im Wasser ist genauso groß wie die Gewichtskraft des Wassers, das damit eben verdrängt wird. Und wenn die Dichte des Körpers geringer ist als die vom Wasser, dann schwimmt der Körper eben. Der griechische Mathematiker und Ingenieur Archimedes von Syrakus hat diesen Zusammenhang erkannt und er hat sich über diese Erkenntnis offenbar so doll gefreut, dass er nackt, wie er war, aus seiner Badewanne gesprungen und durch die Stadt gelaufen ist. Und dabei hat er laut gerufen: Heureka, ich hab's. Christoph Quarch ist Philosoph in Fulda, er kennt sich aus mit den alten Griechen. Herr Quarch, können wir diese Geschichte glauben?
Das ist eine gute Frage. Natürlich weiß das niemand so genau und da ist bestimmt auch ein Stück weit Legende mit dabei. Aber ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Denn Archimedes war unzweifelhaft genial und dass er auf so eine Erkenntnis hat kommen können, das ist glaubwürdig. Glaubwürdig ist auch, dass er nackt durch die Stadt lief, weil die Griechen hatten, wie wir wissen, weniger Probleme mit Nacktheit, als wir das heute haben. Mhm. Und dann kommt noch eines hinzu, nämlich der Zusammenhang der Geschichte. Archimedes hatte den Auftrag seines Königs bekommen, ein kniffliges Problem zu lösen. Und was ihm da in der Badewanne eingeleuchtet hatte, das half ihm, diese für ihn doch gewichtige Frage zu beantworten und damit auch der Gefahr zu entkommen, dass der König ihm irgendwie Übles wollte.
Mhm, das kennen wir ja, so ein kniffliges Problem lösen. Und wenn es dann plötzlich passt, ja, dann sagen wir, aha, oder ich hab's, diesen Ausruf kennen wir ja. Also ganz offenbar ist Erkenntnis und das damit verbundene Aha-Erlebnis auch etwas, das uns so in Bestlaune versetzen kann. Warum eigentlich?
Ja, auf jeden Fall, weil wir einfach schwer damit umgehen können, etwas nicht zu verstehen. Und jeder Forscher, jeder auch kreative Mensch, der irgendwie nach der Lösung eines Problems sucht, der kennt das ja. Man kann nachts nicht mehr ruhig schlafen, wenn einem die Lösung nicht einfallen möchte. Und das hat etwas mit unserer biologischen Ausstattung zu tun. Unser Gehirn ist so gepolt, dass es immer kohärente Zustände herstellen möchte. Und das ist genau dann der Fall, wenn wir was verstehen können. Und dann gibt es zur Belohnung die Glückshormone und wir fühlen uns einfach happy dabei. Also es gibt tatsächlich so auch von unserer ganzen biologischen Veranlagung her diesen Impuls, wir wollen Dinge verstehen und können schlecht damit umgehen, wenn Probleme ungelöst bleiben.
Ich hatte ja den Physikunterricht schon erwähnt. Da gibt es ja nun nicht jeden Tag Jubelgeschrei, wenn die Schüler irgendwas Neues gelernt haben. Was unterscheidet eigentlich Erkenntnis von Wissen, das wir dann erlernen?
Ja, wie Sie sagen, Wissen kann man sich einfach so eintrichtern. Ja? Man kann was auswendig lernen und dann weiß man etwas. Oder Sie können bildlich gesprochen irgendwie aus dem Internet Informationen runterladen auf Ihre eigene Festplatte. Aber damit haben Sie die ja noch nicht verstanden. Sie haben es noch nicht erkannt. Also zur Erkenntnis gehört immer dazu, dass man auch die Gründe von etwas angeben kann, dass man den Kontext angeben kann, dass man weiß, wie man etwas herleiten kann oder wo es in einem größeren Gesamtbild sich richtig einfügen lässt. Und dafür muss man auch immer ein Stückchen etwas geleistet haben. Dafür muss man einen Weg gegangen sein. Sokrates, wo wir bei den alten Griechen gerade schon waren, sagt einmal, Erkenntnis darüber, wie man von Athen nach Larissa kommt, bekommt man nur dadurch, dass man den Weg tatsächlich geht, aber nicht dadurch, dass man eine theoretische Beschreibung des Weges liest. Und das macht, glaube ich, den Unterschied von theoretischem Wissen und einer Erkenntnis, die wir uns wirklich durch eigenes Nachdenken und Durchschreiten eines Feldes angeeignet haben.
Nochmal zu den alten Griechen beim Orakel in Delphi. Da wurden die Besucher ja begrüßt mit dem Spruch, erkenne dich selbst. Wie können wir uns selbst erkennen?
Ja, dieses berühmte Delphische, erkenne dich selbst, das ist eigentlich so nicht gut übersetzt. Mhm. Denn wenn man das vom Griechischen her liest, steht da eigentlich, verstehe dich selbst. Und da kommt jetzt nochmal ein anderes Thema mit rein, nämlich das Verstehen. Verstehen bedeutet nicht nur zu wissen, was etwas ist, sondern auch, wie es sein müsste, damit es gut ist. Man versteht nicht nur das Was, sondern man versteht auch das Warum. Und bei diesem delphischen Satz geht es letztlich darum, dass der Mensch dazu angehalten wird, den Sinn zu verstehen, den Sinn des Menschseins, den Sinn des Lebens. Es geht also nicht darum, sozusagen psychologisch oder psychoanalytische Nabelschau zu betreiben und jetzt in die Abgründe des eigenen Seins hineinzusteigen, sondern es geht darum, dass die Menschen, das haben die Griechen dann auch tatsächlich in ihrer Philosophie beherzigt, aufgerufen wurden, zu verstehen, was es mit dem Leben auf sich hat, worin eigentlich der Sinn liegt, sodass man das Leben nicht nur lebt, sondern auch ein gutes Leben zu führen vermag. Das ist es letztlich, was Verstehen ausmacht, diese Komponente, den Sinn von etwas zu erschließen. Und ich glaube, der alte Archimedes war auch deswegen so happy, als er aus der Badewanne sprang, weil er eben auch wieder den Sinn von dem Ganzen erkannt hatte, dass es nicht einfach nur ein Tatbestand war, den er ermittelt hatte, sondern etwas zutiefst Sinnvolles.
Das war Christoph Quarch, Philosoph aus Fulda, über die Lust an der Erkenntnis und was das Erkennen von Wissen unterscheidet. Soweit unser Sonntagsthema Aha-Erlebnisse und die Lust an der Erkenntnis. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen über weitere Themen und Projekte der HR Kirchenredaktion, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter. Etwa alle 2 Wochen kommt er zu Ihnen. Bestellen können Sie ganz einfach auf der Internetseite religion.hr.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss. Genießen Sie den Sonntag.